Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux.
Sous le ciel de Paris, unter dem Himmel von Paris, da lebte, liebte und sang Juliette Gréco. Die letzte Grande Dame des französischen Chansons ist gestorben. Wir erinnern gleich an ihre Stimme und an ihren unvergesslichen Stil. Auch unter dem Himmel von Berlin ging es in den letzten Tagen und Wochen musikalisch zu. Wir berichten vom Musikfest Berlin und der Uraufführung eines neuen Stücks von Wolfgang Riem. Aber zuerst geht es um die Frage, woher kommst du? Eine Frage, die völlig harmlos sein kann, die aber auch rassistisch sein kann, nämlich dann, wenn sie Menschen nur aufgrund ihrer nicht weißen Hautfarbe gestellt wird. Woher kommst du? Die Frage hat auch den Regisseur Faraz Shariat beschäftigt. Seine Eltern kommen aus dem Iran, er selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und die Frage, woher kommst du, die war sowas wie ein Ausgangspunkt für seinen ersten Spielfilm, der heute in die Kinos kommt. Futur 3 heißt dieser Film. Es geht um drei junge Menschen, die in ihrem Alltag hier in Deutschland immer wieder Rassismus erleben. Kann man das so in etwa zusammenfassen, Katja Nikodemus? Sie haben den Film schon gesehen?
Ja, das kann man so sagen, wobei auch noch wichtig ist, dass dieser Film auch klar macht, dass die Frage nach dem, woher komme ich oder woher kommst du, nicht zu trennen ist von der Frage, wohin gehe ich? Denn im Mittelpunkt von Futur 3 stehen ja drei Menschen mit iranischen Wurzeln, also Pavis, Anfang 20, der lebt in Hildesheim, wo auch seine aus dem Iran stammenden Eltern wohnen und sich mit so einem kleinen Supermarkt bescheidenen Wohlstand erarbeitet haben. Dieser junge Mann, der lebt in den Tag hinein, der liebt es, in schwulen Bars zu tanzen, der lebt offen seine Homosexualität aus, mit der seine Eltern überhaupt kein Problem haben. Und nach einem Ladendiebstahl muss Pavis Sozialstunden in einem Flüchtlingsheim ableisten. Da wird es etwas ernster für ihn. Und hier trifft er auf ein Geschwisterpaar aus dem Iran, nämlich auf die temperamentvolle Banafshe, mit der er sozusagen auch die Freude am Ausgehen teilt, und auf ihren Bruder Amon, in den er sich verliebt und mit dem er eine sehr schöne, sehr erotische Liebesgeschichte erlebt. Und ja, jetzt beginnt dieser junge Mann, seine eigene iranische Herkunft eben nochmal anders zu befragen in der deutschen Heimat. Und das ist ja sehr interessant, wie hier verschiedene Arten des Heimatverhältnisses erkundet werden in diesem Film.
Der Film lief dieses Jahr auf der Berlinale und wurde dort sehr gefeiert. Was macht Futur 3 so besonders? Ist das diese Handlung, das Thema, das Sie da gerade geschildert haben, oder womöglich auch die Form, die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird?
Ja, genau. Ich meine, diese Handlung wäre natürlich nichts über die Form. Und ganz besonders ist hier die filmische Form, die das Lebensgefühl dieser drei jungen Menschen ja in Bilder verwandelt oder transportiert. Die drei sind sehr jung, sie suchen sich noch, und ähnlich meandernd und kursorisch ist auch die Erzählung von Futur 3. Der Film spielt im Sommer, spielt viel mit Licht, mit Pastellfarben, mit Überblendungen. Es gibt eine sehr dynamische Kamera, die den Körper- und Seelenbewegungen dieser drei jungen Menschen folgt. Es gibt statische, ruhige Sequenzen, Videoclipartige Passagen. Es gibt ausgelassenes Feiern und Tanzen. Und dann die Erschöpfung im blauen Morgenlicht, ja, auf einem Parkplatz, wo man dann nach dem Wodka-Orange-Rausch Weingummi kaut. Und diese Unbeschwertheit dieses jugendlichen Sommers, die verbindet sich aber immer wieder mit der Sorge und Angst vor dem Ausgang des Asylverfahrens. Also es ist ein Film, der wirklich virtuos Atmosphären und Tonlagen wechselt.
Es klang schon durch, es gibt gewisse Parallelen zwischen der Hauptfigur und dem Regisseur Faraz Shariat. Inwiefern ist das also auch ein autobiografischer Film?
Also Faraz Shariat sagt ja zur Entstehungsgeschichte des Films, dass er selbst nach einem Ladendiebstahl Sozialstunden in einem Flüchtlingsheim ableisten musste. Das war der Ausgangspunkt des Films. Und seine eigenen Eltern in Hildesheim, sie spielen ja die Eltern der schwulen Hauptfigur Pavis. Also man spürt auch, dass hier ein Regisseur weiß, wovon er erzählt, wenn zum Beispiel die Mutter im Film im Supermarkt zu ihrem Sohn sagt, ja, wir haben doch nur für dich und deine Schwester geschuftet. Also man spürt die Schwere des Auftrags der zweiten Migrantengeneration. Und was wirklich rührend ist, der Regisseur hat Videoaufnahmen von sich als Sechsjährigem in den Film verwendet, wo er im Sailor Moon-Kostüm Pop-Songs singt und tanzt. Und da verschwimmen dann auf sehr schöne Art eben autobiografische Kindheit und eben die Kindheit des Filmhelden.
Faraz Shariat ist noch sehr jung, Mitte 20 erst, und er hat für diesen ersten Film, wie gesagt, viel Lob bekommen. Es war sogar schon die Rede von der Zukunft des deutschen Kinos. Würden Sie auch so weit gehen?
Kann man sagen. Ich finde es ja erstmal gut, wenn das deutsche Kino mal eine Gegenwart findet. Und ich würde sagen, Futur 3 zeigt wirklich ja die nicht zu ignorierende Gegenwart der deutschen Gesellschaft, die in diesem Regiedebüt sichtbar wird, als Gegenwart der kulturellen Einflüsse, der Geschichten der verschiedensten Menschen. Und man würde gern die Zukunft dieser Dreiecksgeschichte, diese Zukunft sehen. Also Pavis, Banafsche und Amon weiterfolgen auf der Leinwand, von mir aus als Futur 2 die Fortsetzung oder auch gerne als Futur 4 oder was auch immer.
Mal sehen, ob es soweit kommt. Vielen Dank an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Futur 3 heißt das Spielfilmdebüt von Faraz Shariat, ab heute in den Kinos. In ihrer Kehle leben Millionen ungeschriebener Lieder. Das soll Jean-Paul Sartre mal über sie gesagt haben, über Juliette Gréco. Neben Edith Piaf und Barbara Brody, eine der ganz großen Stimmen des französischen Chansons. Immer elegant, immer in Schwarz gekleidet, so zählte sie in den 50er und 60er Jahren zu den Stammgästen der Kneipen und Cafés im Pariser intellektuellen Viertel Saint-Germain-des-Prés. Dort begann damals ihre Karriere als Sängerin und später auch als Schauspielerin, eine Karriere, die sie erst vor ein paar Jahren, schon mit knapp 90, beendet hat. Gestern ist Juliette Gréco in ihrem Haus in Südfrankreich gestorben. Was bleibt, sind vielleicht nicht Millionen, aber doch eine ganze Menge Lieder, die sie in ihrem langen Leben gesungen und aufgenommen hat. Wie zum Beispiel dieses hier nach einem Gedicht von Jacques Prévert.
Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats.
Etwas schüchtern und zögerlich reagierte sie, als Jacques Prévert ihr anbot, das von ihm geschriebene Gedicht »Je suis comme je suis« – »Ich bin, wie ich bin« – musikalisch zu interpretieren. Immerhin hatte es der Dichter ursprünglich für die große Arletty geschrieben. Doch schließlich stimmte sie zu. Vielleicht auch nur deshalb, weil sie wusste, wie sehr dieses Chanson ihrem Wesen entsprach.
On est prédisposé à certaines choses. On devient plus cultivé, on devient plus tolérant.
Man ist so, wie man ist. Das ist schon alles vorherbestimmt. Und ich glaube nicht, dass man sich ändern kann. Ich bin immer noch so wild, so ungezähmt, jähzornig und leidenschaftlich. Ich habe nur einen gewissen Schmelz bekommen. Aber ich bin immer noch das Kind, das ich war.
Je suis resté l'enfant que j'étais.
Ihre Schulzeit verbrachte die 1927 Geborene in einem religiösen Internat. Als sie mit 17 von der Gestapo verhaftet wurde, lernte sie zum ersten Mal die Angst um das eigene und um das Leben anderer kennen. Ob sie ihre Schwester Charlotte und ihre ebenfalls nach Deutschland deportierte Mutter, eine couragierte Widerstandskämpferin, je wiedersehen wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss. Ebenso ungewiss die Zukunft von Juliette. Zu alt für eine Karriere als Balletttänzerin versucht sich die junge Frau als Statistin an der Comédie Française. Noch ist die Gréco eine Unbekannte, die ihre Freizeit in den Kabarets und Jazzkellern von Saint-Germain-des-Prés verbringt. Dort lernte Juliette Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, Jacques Prévert und Boris Vian kennen, aber auch Jean Cocteau und Miles Davis. Künstler und Dichter, die die junge Schauspielerin bald förderten und zu ihrer Muse erklärten.
Ich glaube, dass ich dem Bild der Frau oder besser des Mädchens der Nachkriegszeit entsprach, das frei, sehr jung und sehr frei war und unabhängig, sehr unabhängig war, von nichts abhängig. Es war damals etwas Besonderes, dass ein weibliches Wesen so entschieden, so frech sein konnte. Es war etwas Besonderes.
Von nun an bekam Juliette in rascher Folge Rollen am Theater und im Fernsehen angeboten, in Frankreich sowie in Amerika. So trat sie an der Seite von Jean Marais in Orphée von Jean Cocteau auf und in Elena et les Hommes von Jean Renoir. Inzwischen hat die Gréco ihre ersten Chansons aufgenommen. Mit Si tu l'imagines von Raymond Queneau, L'éternel féminin von Jules Laforge und Les feuilles mortes von Jacques Prévert verfügte die Gréco über das Repertoire der schönsten Chansons der 50er Jahre.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis.
Eine aparte Melange aus Schwermut und Leichtsinn, aus Sinnlichkeit und Tiefsinn. Die Schwarzgekleidete mit dem weiß gepuderten Gesicht hatte auf Anhieb ihren ganz eigenen Stil gefunden. Das Publikum war verzaubert von der kindlichen und gleichzeitig mysteriösen Aura dieser Frau, die nur wenig von sich preisgab.
Ich habe nie behauptet, dass ich rätselhaft sei. Das sagen immer nur andere von mir. Ich erzähle nur nichts aus meinem Privatleben. Man muss sich doch schützen. Und dazu hilft auch meine schwarze Kleidung. Ich bin wie ein Baum, aus dem man einen Weihnachtsbaum machen kann oder den man ungeschmückt lassen kann. Oder wie eine schwarze Tafel. Man kann etwas darauf schreiben, wenn man will, und kann sie auch unbeschrieben lassen. Ich bin ohne Schmuck.
Und wenn sie nicht unmittelbar aus ihrem Leben erzählte, so lag das vielleicht daran, dass die ausgebildete Schauspielerin sich in erster Linie als Vermittlerin und Interpretin von Chansons begriff und nicht als deren Verkörperung, wie zum Beispiel Edith Piaf. Doch obwohl sie für sich entschieden hatte, ihr eigenes Leben auszublenden, legte sie all ihre Emotionen in die Musik.
Rebecca Partouche erinnerte an die französische Sängerin und Schauspielerin Juliette Gréco, die mit 93 Jahren gestorben ist. Wenn wir von Zeitzeugen sprechen, dann meinen wir damit in der Regel Menschen. Manchmal können aber auch Dinge wichtige Zeitzeugen sein. Eine Bronzefigur aus Benin zum Beispiel, die im 19. Jahrhundert von europäischen Kolonialherren geraubt wurde, kann uns heute an die Verbrechen der Kolonialzeit erinnern. Das Problem ist nur, Dinge haben keine eigene Stimme. Sie sind darauf angewiesen, dass Menschen ihre Geschichten recherchieren und öffentlich machen. Die Kuratorinnen und Kuratoren vom Ethnologischen Museum in Köln, die haben genau das jetzt getan. Im Rautenstrauch-Jost-Museum startet diesen Monat eine neue Ausstellungsreihe mit dem Titel »Die Schatten der Dinge«. Im Fokus stehen vier Objekte aus der Sammlung des Museums. Stefan Koldorf, was sind das für Gegenstände und welche Geschichten erzählen Sie uns?
Das ist eine Vogelmaske, das ist ein tätowierter Kopf, ein geschnitztes Raubtier und der Kopf einer Vishnu-Statue. Also Dinge, die man vielleicht mit Ausnahme des tätowierten Kopfes, auf den wir gleich noch kommen werden, eigentlich in jedem ethnologischen Museum finden kann. Und es ist tatsächlich die erste von vier Auswahlen, mit denen man weitermachen will. Denn all diese Objekte, Sie haben es gerade schon gesagt, erzählen sehr individuelle Geschichten. Der Kopf der Vishnu-Steinskulptur, um 1180 wahrscheinlich entstanden, stammt aus der berühmten Tempelanlage von Angkor, ist dann aber Mitte der 1960er Jahre im Zweiten Indochina-Krieg offenbar geplündert, gestohlen, von der Statue abgetrennt worden und irgendwann auf dem Kunstmarkt gelandet. 1986 erst hat die Stadt Köln diesen Kopf erworben. Also zu einer Zeit, wo man eigentlich meinen sollte, da gab es schon ein Bewusstsein für antiken Raub und solche Dinge. Dieser elfenbeinerne Anhänger eines Leoparden stammt aus dem Königreich Benin. Da gab es eine berüchtigte Strafexpedition der britischen Kolonialmacht 1897. 3500 bis 4000 Kulturgüter, unter anderem die berühmten Benin-Bronzen, aber halt nicht nur, sind gestohlen, sind geraubt, sind nach London verfrachtet und dort auf Auktionen versteigert worden, aber zum Teil auch bei den Soldatenfamilien geblieben. Dieser Kopfaufsatz in Vogelform, der stammt von einer Kultur aus dem heutigen Kanada, 19. Jahrhundert, hat auch eine sehr spezifische Geschichte. Karl Hagenbeck, nämlich der große Tierparkgründer in Hamburg, hat vorher vor dem Tierpark auch sogenannte Exotikschauen, also wir würden es heute wahrscheinlich Freakshows nennen, veranstaltet mit exotischen Dingen. Und dafür wurden solche Sachen gebraucht, wurden nach Deutschland gebracht. Und das wahrscheinlich heikelste ist tatsächlich dieser mumifizierte, tätowierte Kopf aus der Maori-Skulptur in Neuseeland. Da gab es ab 1771 schon ein reges Interesse an Deutschland, so rege dieses Interesse, dass angeblich diese Ureinwohner, Selbstgefangene, extra tätowierten, um sozusagen Köpfe für den Markt zu produzieren. Der ist weder zu sehen, noch befindet er sich in Köln. Der ist vor 2 Jahren restituiert worden. Da sucht man jetzt nach der Identität dieses Menschen, der das mal gewesen ist. Und er wird auch nicht gezeigt in der Ausstellung. Alle Abbildungen, die es mal gab, auf den Karteikarten, sind abgedeckt.
Wie viel Recherche steckt in dieser Ausstellungsreihe? Also waren all diese Details und Geschichten schon mehr oder weniger bekannt? Oder mussten die Kuratoren sich da wirklich durch die Archive buddeln?
Also sie hätten wahrscheinlich alle bekannt sein können, weil wir Deutschen ja sehr, sehr ordentlich sind und es natürlich in gut geführten Museen zu jedem Objekt dann auch eine Objektakte bzw. eine Erwerbsakte gibt, in der diese Geschichten erzählt werden. Der entscheidende Schritt war tatsächlich der, dass Nanette Snoop und ihr Team ins Archiv, wie Sie gerade gesagt haben, gestiegen sind und das Ganze nicht nur recherchiert haben, sondern jetzt auch sichtbar machen. Was ich gerade beschrieben habe, diese vier Objekte, die sind in einer sehr schönen Installation mit Licht- und Schattenspiel, Schatten der Dinge, hinter denen die Geschichten hinter den Objekten inszeniert, auch mit zum Teil zeitgenössischen künstlerischen Interventionen. Vor diesem eigentlich sehr schön geschalteten Ausstellungsraum, da findet der zweite Teil statt. Da sind kleine Tablets, auf denen Mitglieder der ursprünglichen Herkunftskulturen ihre Geschichten erzählen und die Bedeutung der Objekte für ihre Kultur, dass es Dinge sind, die heute schmerzlich in den Herkunftsländern zum Teil vermisst werden. Und da liegen vor allen Dingen aber auch die Akten, von denen ich gerade gesprochen habe, in Fotokopie. Das heißt, da kann jeder, jede, die der will, exakt nachvollziehen, wie dieser Gegenstand nach Köln gekommen ist, wo er sich ursprünglich mal befunden hat. Und das ist mit das Besondere eigentlich, neben der Konzentration des großen Themas Kolonisation auf vier Objekte. Solche Akten gibt eigentlich kein Museum aus der Hand und macht kein Museum öffentlich.
Also schon eine bemerkenswerte Ausstellung, würden Sie sagen.
Mit Sicherheit.
Stefan Koldehoff über die neue Ausstellungsreihe im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum. Die Schatten der Dinge heißt sie und zeigt die Objekte aus der eigenen Sammlung in neuem Licht. Die Atmosphäre in den Konzerthäusern sei derzeit ziemlich unsexy. Das sagte der künstlerische Leiter vom Musikfest Berlin, Winrich Hopp, vor einem Monat zum Auftakt seines Festivals. Aber er war fest überzeugt, das Feuer der Künstler werde all die Corona-bedingten Einschränkungen vergessen machen. Hat Winrich Hopp recht behalten? Das sagt uns jetzt gleich unser Musikkritiker Uwe Friedrich, der das große Berliner Orchesterfestival für uns verfolgt hat. Gestern Abend ist es zu Ende gegangen und zwar mit einer Uraufführung des neuen Werks von Wolfgang Riem. Er hat ein Stabat Mater geschrieben, also ein Stück nach dem mittelalterlichen Gedicht über Maria, die ihren Sohn Jesus am Kreuz sterben sieht. Wolfgang Riem ist bei weitem nicht der erste Komponist, der sich diesen Text vornimmt. Das haben viele berühmte Komponisten vor ihm auch schon getan. Was hat Wolfgang Riem jetzt daraus gemacht, Herr Friedrich?
Als erstes eine extrem ungewöhnliche Besetzung, nämlich er hat es geschrieben für den Bariton Christian Gerhaher und für die Bratschistin Tabea Zimmermann, auf deren Wunsch, dass die nämlich mal zusammen was machen wollten und es gibt einfach keine Stücke für diese Kombination. Winrich Hopp hat Wolfgang Riem gefragt, Wolfgang Riem hat gesagt, ich wollte immer schon mal ein Stabat Mater schreiben, das mache ich jetzt. Und es ist natürlich sehr originell, dass nun ein Mann die Geschichte erzählt, traditionell. In der Musikgeschichte macht das eher eine Frau und es ist eher kontemplativ, meditativ. Wolfgang Riem hat ein extrem expressives Stück, um nicht zu sagen expressionistisches Stück. Also er ist ja ein sehr traditionsbewusster Komponist, ein expressionistisches Stück geschrieben hat, das sehr auf das Leid, auf die Exaltation hinzielt. Und da sind die beiden, Zimmermann und Gerhaher, natürlich auch genau die richtigen aus dem ungeheuren musikalischen Können, das sie haben, die Freiheit der Expressivität zu ziehen. Das ist gestern Abend mustergültig gelungen. Das ist schon ein Stück, das mich sehr in den Bann geschlagen hat und war deshalb eingerahmt mit älteren Stücken von Wolfgang Riem, gespielt von Solisten der Berliner Philharmoniker. Ein toller Abschluss des Festivals.
Das Musikfest Berlin hat eine lange Tradition. Es ist zum einen der Saisonauftakt für die Berliner Orchester, empfängt aber in der Regel immer auch große internationale Orchester, die gerade auf Tournee sind. Was ist in diesem Corona-Jahr insgesamt von diesem Festival übrig geblieben?
Vor allen Dingen der Saisonauftakt der Berliner Orchester und eigentlich sind ja die Opernhäuser auch in dem Zeitraum mit ihren Premieren dran. Die Walküre an der Deutschen Oper findet jetzt am Sonntag statt. Kann man da noch ungefähr mit reinrechnen? Und so haben also der RIAS Kammerchor, das Rundfunksinfonieorchester, das Deutsche Symphonieorchester, die Philharmoniker hier ihre ersten Konzerte nach diesem Lockdown, nach der monatelangen Pause gespielt. Es war zum Teil wirklich ganz berührend. Robin Ticciati vom DSO, jetzt gerade verlängerter Chefdirigent, kam aufs Podium und man hatte sofort das Gefühl, der freut sich heute Abend wirklich zurück zu sein in der Philharmonie, hat dann auch ein sehr schönes Programm Programm, ein neues Programm dirigiert, Bartok-Konzert für zwei Klaviere, Schlagzeug und Orchester, sehr rhythmisch. Und dann die vierte Beethoven, kleinbesetztes Stück, auch ein sehr rhythmisches Werk, wo das dann in eine Korrespondenz zueinander trat. Und ähnlich haben eben auch die anderen, ich erwähnte schon den Rias Kammerchor, neue Programme zusammengestellt, mit denen sie sich zurückgemeldet haben.
Das heißt also, Sie konnten auch diesem etwas abgespeckten Programm was abgewinnen, also dieser Konzentration auf die Berliner Künstler und Orchester?
Absolut, denn die in Berlin wohnenden oder sich jetzt gerade aus welchen Gründen auch immer hier aufhaltenden Künstler, wie zum Beispiel Jörg Wiedmann, wie Tabea Zimmermann, wie Igor Levit, der seine Version der Beethoven-Sonaten hier noch einmal gespielt hat, sind ja nun auch wirklich weltweit gefragt. Das ist ja keine zweite, dritte Wahl, weil irgendwie die Abende vollgekriegt werden mussten. Und da gab es nicht immer Großartiges. Rebecca Saunders, die ihr Programm umgestellt hat und andere Werke gespielt hat. Da gab es zum Beispiel einen Abend mit zu einem Film von Gerhard Richter. Den fand ich außerordentlich langweilig. Sowohl den Film von Gerhard Richter, das war so gehobene Bildschirmschonerkunst, und dazu eine Musik, die gerne auch 10 Minuten vorher hätte aufhören oder noch 20 Minuten länger hätte dauern können, ohne dass es irgendjemanden weiter bekümmert hätte. Aber Rebecca Saunders hat auch ihr Trompetenkonzert überarbeitet, sodass jetzt Marco Blau es als White als Solo spielen konnte. Wir hören einen kleinen Ausschnitt.
Ein Trompetenkonzert von Rebecca Saunders also beim Musikfest Berlin, aus dem wir da jetzt gerade einen Ausschnitt gehört haben. Würden Sie also sagen, Herr Friedrichs, dass dieses Festival in dieser Form vielleicht auch Vorbild sein könnte für musikalische Großveranstaltungen in den kommenden Monaten, also gerade auch angesichts der jetzt wieder steigenden Infektionszahlen?
Im Prinzip schon, in dieser Konzentration auf das, was man hat, und sich nicht nur auf importierten Glanz zu verlassen, ist das sehr lobenswert. Das Hygienekonzept in der Philharmonie mit diesen Zuwegungen und auf die Minute genau aufgedruckter Zeit, wann man rein darf, wo man sowieso niemanden trifft, weil ja nur gut 600 Leute in den Riesensaal rein dürfen. Das ist mir doch auf die Nerven gegangen. Das finde ich arg übertrieben. Da schießt man übers Ziel hinaus. Aber in der Hinsicht kann man sich ja auch noch rantasten an andere sichere Zugangswege.
Das sagt Uwe Friedrich über das Musikfest Berlin, das gestern Abend mit einer Uraufführung von Wolfgang Riem zu Ende gegangen ist. Dankeschön nach Berlin. Und hier geht's jetzt weiter mit den Kulturmeldungen und mit Dina Netz.
Die Metropolitan Opera in New York wollte eigentlich am Silvesterabend mit einer Gala wieder eröffnen. Generaldirektor Peter Jelp hat nun heute erklärt, die Corona-Pandemie habe das Management umgestimmt. Die Entscheidung sei extrem schwierig gewesen, habe aber gemeinsam mit Gesundheitsexperten so getroffen werden müssen. Jetzt hat die Met entschieden, die gesamte Spielzeit abzusagen und erst Ende September 2021 wieder für Besucherinnen und Besucher zu öffnen. 3.800 Opernplätze bleiben seit März und damit voraussichtlich für 1,5 Jahre leer. Bisher hat die Met Einnahmen von mehr als 150 Millionen Dollar verloren. Generaldirektor Jelp kündigte Umstrukturierungen an, um das Opernhaus über Wasser zu halten, was immer genau das heißen mag. Die Entscheidung, die Metropolitan Opera diese Saison nicht mehr zu öffnen, ist auch ein Signal für die gesamte New Yorker Theaterszene. Die Broadway-Theater haben bisher angekündigt, voraussichtlich im Januar wieder aufzumachen. Bessere Nachrichten kommen aus Berlin. Nach den Corona-bedingten Schließungen sollen nun auch die beiden letzten Häuser der Museumsinsel öffnen. Ab dem 3. Oktober sollen auch Bode und Pergamon-Museum wieder fürs Publikum zugänglich sein, teilten die staatlichen Museen zu Berlin heute mit. Lili Astin war zunächst mit vielen Vorschusslorbeeren als künstlerische Leiterin zum Filmfestival Locarno geholt worden, nachdem Carlo Chatrian zur Berlinale gewechselt war. 2018 trat Astin ihr Amt an, um das Festival von Locarno attraktiver für ein jüngeres Publikum zu machen. Offenbar hat es aber doch nicht gepasst. Heute kommt die Nachricht, dass Lili Astin Locarno verlässt. Angesichts der unterschiedlichen Auffassungen über die Zukunftsstrategie haben das Locarno Filmfestival und Lili Astin in gegenseitigem Einverständnis entschieden, getrennte Wege zu gehen, teilte die Festivalleitung heute mit.
Die Kulturmeldungen mit Dina Netz, danke. Und das war Kultur heute. Hier folgen die Nachrichten und ab 6:10 geht's in den Informationen am Abend unter anderem um die Festnahme des Hongkonger Aktivisten Joshua Wong. Ich bin Anne Seidel. Tschüss und einen schönen Abend.